Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich hoffe, ihr habt alle wieder einen Platz gefunden. So, ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken gefunden, wieder einen Platz gefunden. Und dann können wir in das Thema einsteigen. Das Thema heute Abend heißt ja, warum und wie bete ich? Und ich möchte euch dazu so eine kleine Anekdote erzählen. Ein Junge, kleiner Junge, hatte Geburtstag und er hat sich so von ganzem Herzen eine richtig große Tafel Schokolade gewünscht, wie das bei kleinen Jungs schon mal so ist. Dann hat er sich gesagt, okay, er hatte ja gehört, in der Gemeinde, Kindergottesdienst, beten hilft. Und so hat er sich dann in sein Zimmer gesetzt und hat von ganzem Herzen ganz laut geschrien, lieber Herr Jesus, du weißt, dass ich übermorgen Geburtstag habe und ich wünsche mir von ganzem Herzen eine Tafel Schokolade. Worauf die Mutter ins Zimmer kommt und sagt, warum schreist du denn so? Der Herr Jesus, der hört dich doch auch, wenn du ganz leise betest. Ja, sagt er, der Herr Jesus schon, aber Opa nicht. Und der sitzt ein Zimmer weiter. Und ich glaube, dass für viele Menschen das mit dem Gebet ganz ähnlich ist wie bei dem kleinen Jungen. Man kann ja mal beten, aber gut ist immer noch ein B-Plan, der die Sache dann wirklich ins Laufen bringt. Hilft Beten wirklich? Oder ist das am Ende vielleicht doch alles mehr oder weniger nur Einbildung? Sind Gebetserhörungen tatsächlich Dinge, die von Gott ausgehen? Oder sind das vielleicht doch mehr so Sachen, die mehr zufällig passieren? Und wenn sie dann passieren, dann sprechen wir von einer Gebetserhörung? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Aber ich möchte euch bitten, einfach mal für euch persönlich diesen folgenden Satz zu vervollständigen. Wenn ich bete oder auch wenn ich beten würde, dann erwarte oder dann erhoffe ich. Und dass ihr mal versucht, ist nur für euch ganz ehrlich mal festzuhalten an dieser Stelle, was eure Erwartung ist. Was erwartet ihr, wenn ihr betet? Dass sich wirklich was tut? Dass sich hoffentlich was tut? Dass sich am Ende doch gar nichts tut? Was ist eure ehrliche Erwartung bisher? Ich glaube, dass ganz viele Menschen beten, ohne eine echte Erwartung an Gott zu richten, dass Gott tatsächlich eingreifen will und eingreifen kann. Dass er wirklich Situationen auch verändert. Sie beten, ja warum? Vielleicht, weil es die Mutter, weil es die Oma getan hat und einem das irgendwie ein gutes Gefühl gibt, so am Tagesende vorm Zuschlafengehen nochmal zu beten. Vielleicht aber auch, weil manche sagen, man kann das ja unter Umständen auch schon mal in der Zeitung lesen, ne, wenn solche Katastrophen waren und keiner hat mehr eine Idee, wie man es noch handeln kann, dann schreibt die Zeitung, die wird dann auch fromm, schreibt sie mit großen Buchstaben, da hilft nur noch beten. Soll übersetzt heißen, können wir nichts machen, hoffen wir, dass es irgendwie gut geht. Aber wir haben da gar nichts mehr in der Hand und eigentlich auch keine Hoffnung mehr. Ist Beten tatsächlich so etwas? Ich habe mal für mich versucht zu definieren, was Gebet ist. Und ich glaube, dass das Gebet ein Gespräch mit Gott, unserem Schöpfer und zugleich mit der ja auch zugleich unser liebender Vater ist. Und dass beide Komponenten da reinspielen. Gott, der Schöpfer, aber auch eben der liebende Vater. Oder wenn ich zu Jesus bete und man kann zu Gott und zu Jesus gleichermaßen beten. Jesus hat ja gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Dann bete ich zu Jesus, zu meinem Herrn, der es gut mit mir meint, beziehungsweise auch zu meinem Freund, zu dem, dem ich wirklich vertrauen kann. Dieser Freund Jesus hat einmal gesagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Dabei müssen wir weder irgendwie schöne formulierte Sätze finden, noch eine bestimmte Haltung einnehmen. Ihr habt vielleicht bei mir beobachtet, dass ich oft die Augen zumache und die Hände so zusammenlege. Das sind ganz pragmatische Überlegungen. Wenn die Augen zu sind und die Hände irgendwo stillgelegt sind, dann kann man sich besser konzentrieren. Das ist schon alles. Also es gibt jetzt nicht eine Verpflichtung, nur so geht beten. Wenn ihr in einem ganz anderen Kontext seid, bei den Juden beispielsweise, die haben eigentlich immer so gebetet. Erhobenen Hauptes, Augen offen zum Himmel und die Hände hochgehoben. Die haben das ganz anders gemacht. Und trotzdem ist das Gebet, hat das Gebet ja immer die gleiche Wirkung, sofern es sich an den gleichen Gott richtet, nämlich an den Gott, den Vater Jesu Christi. Also wir brauchen keine bestimmte Haltung einzunehmen, wir brauchen keine bestimmten Sätze zu formulieren, weil Jesus uns mitten ins Herz hineinsieht. Und er wünscht sich beim Beten von uns eigentlich nur eines, nämlich, dass wir ehrlichen Herzens ihm begegnen wollen und dass wir wirklich mit ihm persönlich reden wollen, so wie ein Kind mit und zu seinem Vater spricht und umgekehrt, der Vater mit dem Kind. Und damit sind wir natürlich schon bei der nächsten Frage, wer ist das eigentlich, dieser Vater, mit wem reden wir eigentlich da? Jesus hat ja mal seine Nachfolger vor rund 2000 Jahren, als er auf dieser Erde lebte, eine kleine Unterrichtseinheit darüber gegeben, wie man denn beten kann. Und dabei hat Jesus den Jüngern ein Mustergebet mitgegeben. Und ich habe euch dieses Gebet mal auf dem grünen Blatt mitgegeben und ein paar Notizen dazu. Das ist einfach für euch, um es mit nach Hause zu nehmen, dort in aller Ruhe zu lesen. Ich werde hier darauf nicht eingehen, aber dann habt ihr dieses Mustergebet mal. Wer schon mal in der Kirche war, der hat es unter dem Vater Unser kennengelernt. Vater Unser, der du bist im Himmel. Das ist im Grunde genommen die Gebetsschule, die Jesus mit seinen Jüngern damals gemacht hat. Mir sind eigentlich nur die ersten vier Worte wichtig aus diesem Gebet für heute Abend an dieser Stelle. Das ganze Gebet ist natürlich wichtig, aber heute Abend mal nur diese ersten vier Worte. Da heißt es, unser Vater im Himmel. Das bedeutet, wenn wir im Gebet mit Gott sprechen, dann sprechen wir zu einem tatsächlich mit unserem Vater, also mit dem Gott, der ganz nahe ist. Und als Jesus das seinen Jüngern damals so mitteilte, wie sie beten sollen, da meinte er, hat er ihnen dieses Wort für Vater mitgegeben, was Kinder normalerweise gebrauchen, wenn sie mit ihrem Vati sprechen. Also wir würden heute sagen Vati, Papa, Papi. Ich weiß nicht, wie ihr euren Vater angeredet habt, wenn gerade Friedenszeiten waren. Also diese friedliche Anrede ist hier gemeint. Wie hast du gesagt? Nee, okay. Also das war die für den weniger friedlichen Zeiten. Ja, also wenn wir so wie Kinder vielleicht in friedlichen Zeiten eben voller Vertrauen Vati oder Papa sagen. Gott hat uns geschaffen und er hat uns durch Jesu Tod und Auferstehung den Zugang, den wir durch unsere Schuld verbaut hatten, wieder geöffnet. Und dadurch können wir jetzt ungehindert mit ihm reden, wie ein Kind mit seinem Vater. Und das dürfen wir mit unserem himmlischen Vater tun. Und wenn ich das Wort Vater sage, weiß ich, dass es natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gibt. Bei manchen ist Vater der, von dem man bei Zeiten den Kondensstreifen gesehen hat. Dann war er weg. Bei manchen ist Vater der, der immer auf einen rumgehackt hat. Bei anderen ist Vater der, den man eigentlich nur besoffen angetroffen hat. Also wir haben alle vielleicht ganz unterschiedliche Bilder von dem, was ein Vater ist. Und deswegen möchte ich euch bitten, diese negativen Bilder, die ihr vielleicht jetzt im Kopf habt, mal einfach wirklich komplett zu vergessen und auf die Seite zu legen. Und ich möchte euch einfach mal einen Vater beschreiben, der hier so praktisch im Hintergrund steht. Und das ist nur eine unvollkommene Beschreibung. Aber ein Vater, der immer Zeit hat. Man kann da hinkommen, wann man will, man wird nie abgewiesen. Ein Vater, der immer ein hilfreiches und ermutigendes Wort für einen hat, der schon auch mal zurechtweist, wenn man irgendwie droht zu versacken oder, weiß ich, seinen Verpflichtungen in der Schule nicht wirklich nachkommt, der also schon auch im Blick hat, worauf es ankommt. Und der mich deswegen auch nur rügt, weil ich vielleicht drohe, das Ziel nicht zu erreichen, das ich mir selber gesteckt habe. Ein Vater, der mich darin unterstützt, diese Ziele wirklich zu erreichen. Und der, egal wie schwierig es wird, mir immer treu zur Seite steht. An den ich mich wenden kann, egal was ich für Mist gebaut habe, dem ich wirklich von ganzem Herzen und in jeder Situation vertrauen kann und dem alle Möglichkeiten offen stehen, unbegrenzte Ressourcen hat, jederzeit zu helfen. Ein solcher Vater ist hier gemeint. Und wie gesagt, das ist nur ein lascher Abklatsch von Beschreibung von dem, wie Gott ist. Gott ist noch unendlich viel besser als Vater. Aber dass ihr ein Bild habt, was euch vielleicht hilft, so Zugang dazu zu finden. So ein Vater ist Gott. Und Gott hat den Vorteil, dass er durch nichts beschränkt ist. Während selbst Traumväter in dieser Welt halt immer nur an einem Ort zu einer Zeit sein können, immer nur beschränkte Möglichkeiten haben, so gerne sie es vielleicht auch anders hätten. So ist Gott unser Vater, der ganz nahe. Und dann heißt es hier aber im Himmel. Wörtlich heißt es hier eigentlich in den Himmeln. Das heißt, dass Gott tatsächlich auch der ist, der dieses gesamte Universum geschaffen hat. Ich möchte euch davon auch so einen kleinen Vorgeschmack geben. Am 20.08.1977 ist die interplanetarische Raumsonde Voyager 2 ins All aufgebrochen. Die Aufgabe war, dass sie Daten des äußeren Planetenrandes sammeln sollte und zur Erde senden. Sie ist damals losgeschossen mit 145.000 Stundenkilometern. Also das ist sogar noch schneller, als eine Gewehrkugel fliegt. Am 28.08.1989, also kurz vor der Wende, 12 Jahre später also, erreichte sie die Planetenbahn des Neptun. Bis dahin hatte die Sonde 4,3 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Dann verließ sie unser Sonnensystem und wird erst in 958.000 Jahren den nächsten Stern unserer Galaxie auf ein Lichtjahr Entfernung sich annähern. In unserer Galaxie gibt es 100 Milliarden solcher Sterne wie unsere Sonne. Aber unsere Galaxie wiederum ist nur eine von 100 Milliarden weiteren Galaxien. Da hat man mal so eine kleine Vorstellung von diesen gewaltigen Ausmaßen des Universums. Die stecken alle in einer kleinen Nebenbemerkung in der Bibel in 1. Mose 1, Vers 16. Da heißt es, Gott machte auch die Sterne. Fertig. Gott machte auch die Sterne. Und versteht ihr jetzt vielleicht auch, warum mir das Gebet so wichtig ist? Ich darf zu dem Typen, der das alles geschaffen und in Händen hält, zu diesem unvorstellbar großen Gott, darf ich im Gebet kommen und Vati sagen. Und darf ihm sagen, wie es mir in meinem Herzen zumute ist und was mich gerade bedrückt. Und er sagt, stopp, alle Galaxien mal einen Moment alleine weiterlaufen. Ich muss mich jetzt um dich kümmern. So ist Gott. Mit diesem Gott haben wir es zu tun und zu diesem Gott sprechen wir im Gebet. Und vielleicht kommt euch da auch die Frage, wie kommt es eigentlich, dass wir zu diesem Gott überhaupt sprechen dürfen, dass der sich für uns Zeit nimmt, die wir ja nicht mal ein Staubkorn sind im Vergleichnis zu diesen gewaltigen Ausmaßen. Und Gott sagt uns durch den Apostel Paulus in Epheser 2, durch ihn, gemeint ist Jesus, dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott den Vater treten. Dass wir so frei und offen mit Gott reden dürfen, das haben wir Jesus Christus zu verdanken. Wir haben uns am zweiten Abend ja deutlich gemacht, dass zwischen Gott und uns diese große Trennwand der Sünde steht. Und dass wir von unserer Seite aus nichts dazu beitragen konnten, um diese Wand wegzuräumen. Und deswegen ist Gott von seiner Seite aus losgegangen, ist in seinem Sohn Jesus Mensch geworden und hat mit seinem Tod am Kreuz auf Golgatha diese Trennwand eingerissen, indem er für die Sünde aller Menschen tatsächlich die Strafe auf sich nahm und damit vor dem Vater, vor Gott sagen konnte, jetzt ist alle Strafe verbüßt. Die Menschen sind wie weiße, unbeschriebene, frisch gereinigte Blätter. Da hängt jetzt nichts mehr dran. Vater, und deswegen können sie dir zu dir kommen, könnt ihr Gemeinschaft miteinander haben. Ich möchte euch eine kleine Beispielgeschichte dazu vorlesen, wie man sich das vorstellen kann. Stellt euch einmal vor, dass ein Mann völlig niedergeschlagen auf der Treppe des Weißen Hauses sitzt. Da kommt ein Junge vorbei und fragt, Was ist mit Ihnen, mein Herr? Lauf schon weiter, Junge, und lass mich in Ruhe. Ich habe ein großes Problem. Ich versuche seit Tagen eine Audienz beim Präsidenten zu bekommen, aber ich werde nicht vorgelassen. Also, lass mich jetzt allein. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Du? Was könntest du schon tun? Geh mit mir und nimm meine Hand. Der Mann war ziemlich erstaunt, als sie hineingingen, an den Wachposten vorbei, in die Eingangshalle, an der Sekretärin vorbei, zu einer Tür, auf der stand Präsident der Vereinigten Staaten. Der Junge klopfte noch nicht einmal an. Er öffnete die Tür und brachte den Mann zum Präsidenten. Dieser Mann möchte dich gerne sprechen, Fatih. Nicht der familiäre Hintergrund, auch nicht ein Empfehlungsschreiben verhelfen diesem Mann dazu, eine Audienz beim Präsidenten zu bekommen. Auch nicht seine Schulbildung, auch nicht sein vornehmer Anzug, nicht einmal sein Bankkonto. Er wird hereingelassen, einfach weil er mit dem Sohn des Präsidenten kommt. Und der hat besondere Vorrechte bei seinem Vater. Der Mann kommt also nicht mit seinen eigenen Verdiensten, sondern mit den Verdiensten des Sohnes. Und genau das Gleiche ist es, wenn wir mit Gott sprechen. Wir kommen nicht zu Gott und werden nicht bei Gott vorgelassen mit unseren Gebeten, weil wir so gut sind, weil wir uns das vielleicht verdient hätten, sondern einfach, weil Jesus sagt, Vater, zwischen dir und den Menschen habe ich alles in Ordnung gebracht und hier ist ein Mensch, der mir vertraut, der seine Hand in meine gelegt hat und ich bringe ihn zu dir und jetzt hat er ein Anliegen. Bitte hör ihm zu und hilf ihm. Genau das ist es, wenn wir beten. Jesus nimmt uns an die Hand und bringt uns vor Gott, trägt unser Anliegen dorthin. Und so dürfen wir auf der Grundlage Jesu Christi tatsächlich unsere Anliegen vor Gott bringen. Er stellt die Verbindung zu unserem Vater her. In dem eben genannten Vers war aber auch noch vom Heiligen Geist die Rede. Und das ist diese zweite Komponente. Durch ihn, also durch Jesus, dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, und dann heißt es in einem Geist, vor Gott den Vater treten. Was ist eigentlich die Funktion des Heiligen Geistes? Wir werden uns ja am übernächsten Wochenende, beim Alpha-Wochenende, ganz viel Zeit dafür nehmen, um über den Heiligen Geist nachzudenken und über seine Wirkweisen und was das mit uns zu tun hat, wie wir dadurch mit Gott auch kommunizieren können. Aber für heute möchte ich euch zunächst einfach mal eine Aussage vorlesen, wo der Heilige Geist in seiner Funktion beschrieben wird, die er beim Beten übernimmt, die Aufgabe, die er da hat. Da heißt es in Römer 8, Vers 26, Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Wenn wir unser Leben mit Jesus Christus beginnen, dann hat das ja zwei Teile. Das eine ist, dass ich sage, Herr Jesus, ich habe verstanden, dass in meinem Leben ganz viel Schuld ist, dass ich Dinge getan habe, die Gott nicht gefallen können. Ich habe schlecht über den einen oder anderen gedacht, vielleicht sogar schlecht geredet. Ich habe Gott bisher als irgendeine Figur gesehen, aber nicht als den Schöpfer meiner selbst und des gesamten Universums, als den Gott, vor den ich einmal mit meinem Leben treten werde. Und ich bitte dich, dass du mir das vergibst. Das ist die eine Komponente. Dass wir unsere Lebenslast loswerden, die Schuld, die uns von Gott trennt, für die Jesus schon bezahlt hat. Und deswegen darf ich sie Jesus geben. Und er steckt sie in die Tasche und sagt, bezahlt ist es. Alles in Ordnung. Danke, dass du sie mir gegeben hast. Ich hab's vor Gott in Ordnung gebracht. Und wir dürfen zu Jesus sagen, danke, Herr Jesus, dass du das für uns gemacht hast. Und dann ist der zweite Schritt, dass ich ja auch nun mit Jesus leben und mit Gott leben möchte. Dass er soll ja die zentrale Rolle in meinem Leben bekommen. Weil keiner weiß, wie mein Leben besser gelingt als der lebendige Gott. Also wäre es töricht, auf seine Hilfe, auf seine Führung zu verzichten. Er hat mich ja geschaffen. Und die Frage ist ja, wie kann ich jetzt mit Gott in Kontakt kommen? Und das mache ich ganz einfach, indem ich Jesus in mein Leben einlade. Ich sage, Herr Jesus, komm du in mein Leben, in meine Lebenszentrale, in mein Herz. Ich möchte, dass du das Sagen in meinem Leben übernimmst. Ich habe vieles selber probiert. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich bin mit vielem auch gescheitert. Manches ist vielleicht auch ganz gut geworden. Aber wirklich glücklich bin ich eigentlich immer noch nicht. Und ich merke, dass ich dich brauche. Wie kommt Jesus dann in unser Herz? Gottes Wort sagt uns, in Form des Heiligen Geistes tritt Jesus dann in unser Herz. Wir könnten sagen, da zieht Gott tatsächlich selber bei uns im Herzen ein, durch den Heiligen Geist. Und weil er in unser Herz einzieht, durch seinen Heiligen Geist, kann er jetzt auch wissen, was in uns vorgeht. Das heißt, wenn wir beten, dann guckt Gott durch den Heiligen Geist in unser Herz und weiß auch, was wir fühlen. Er weiß auch, was wir meinen, bevor wir es formuliert haben. Deswegen brauche ich keine bestimmten Worte im Gebet zu finden, weil Gott mich durch und durch versteht. Und wenn Ehepaare so 30, 40 Jahre zusammen sind, ne, dann brauchen die sich manchmal nur noch so Stichwörter zu sagen und der andere lacht schon los, weil jeder weiß, was gemeint ist. Weil die sich schon, wie man sagt, blind verstehen. Mit Jesus ist das noch intensiver und noch enger. Er versteht uns noch besser als nur blind. Weil er tatsächlich mitten in uns wohnt und selbst der liebevollste Ehepartner bleibt ja am Ende doch immer ein Stück vor mir, nicht wirklich in mir. Ich trage ihn im Herzen sicher, aber ich kann ihm am Ende immer nur vor den Kopf gucken und kann aus seinen Äußerungen auf bestimmte Dinge schließen, ohne es wirklich zu wissen. Und bei Gott ist es aber so, dass er es wirklich weiß, wie es in uns aussieht. Weil er durch den Heiligen Geist tatsächlich mitten in unserem Herzen wohnt und jede Regung unseres Herzens mitbekommt. Und so sieht der Heilige Geist, sieht Gott durch den Heiligen Geist, was wir beten wollen und wie wir es beten wollen und trägt unser Gebet in der Form vor den allmächtigen Vater, dass er es auch als angemessen und richtig empfindet. Wir müssen uns über diese Übersetzungsform keine Gedanken machen. Das macht der Heilige Geist. Wir dürfen, manchmal auch, ist man vielleicht auch nur noch zum Stöhnen in der Lage, dass man sagt, Herr, ist das heute alles wieder so richtig Mist? Und ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Ich will nur, dass es irgendwie aufhört. Und er versteht das. Und selbst wenn ich diese Worte nicht mehr finde, versteht es trotzdem. Das ist das, was der Heilige Geist in dem Ganzen tut. Er verbindet uns mit Gott so, dass diese Verbindung wirklich steht und funktioniert. Damit stellt sich die Frage, ja, die habe ich nochmal aufgeschrieben, genau, das hätte ich früher einblenden können. Damit stellt sich die Frage, warum beten wir eigentlich? Wenn doch der Heilige Geist uns jetzt tatsächlich auch versteht, dann ist ja doch die Frage, warum bete ich dann überhaupt noch, wenn der doch ohnehin jede Regung in meinem Herzen schon mitbekommt? Dann weiß er doch eigentlich alles. Ja, das weiß er schon. Aber ich will es auch nochmal versuchen, mit dem Bild einer Ehe deutlich zu machen. Ich bin mit meiner Frau jetzt auch schon weit über 20 Jahre verheiratet, wenn ich mich recht entsinne. Und wir verstehen uns bei vielen Sachen relativ gut. Einfach so auch. Aber neulich zum Beispiel hatten wir mal ein Thema, wo ich gemerkt habe, da haben wir in dieser Weise noch nie miteinander drüber gesprochen. Und haben uns noch nie in dieser Weise über diese Sache so ausgetauscht. Und sie hat deswegen auch noch nie wirklich wissen können, wie es mir an der Stelle geht. Und ich natürlich auch noch nicht, wie es ihr an der Stelle geht. Wir haben gemerkt, auch wenn man schon 20 Jahre verheiratet ist, es gibt immer noch Neues aneinander zu entdecken und voneinander zu erfahren. Und je mehr wir das machen, umso mehr wird unsere Beziehung gestärkt und vertieft. Und das Gleiche ist es mit Gott. Je mehr wir Anliegen Gott vortragen, je mehr wir erleben, dass Gott wirklich auf unser Gebet hört und dass er es nach seinem Denken so erhört, dass es für uns am besten ist, stärkt das natürlich unser Vertrauen zu Gott. Wir haben es mal formuliert, er hat es gehört und wir erleben tatsächlich, er greift ein. Es lohnt sich zu beten. Ich kann ihm vertrauen. Und dadurch wächst unsere Beziehung zu Gott immer mehr. Miteinander reden stärkt eine jede Beziehung. Und deswegen stärkt Gebet auch unsere Beziehung mit Gott. Er erfährt ganz viel von uns und wir erfahren ganz viel von ihm an der Art, wie er unsere Gebete erhört. Und Beten und Bibellesen gehört ja immer auch eng zusammen. Da haben wir uns vorige Woche drüber Gedanken gemacht. Wenn ich Bibel lese und immer mehr Bibel lese, erfahre ich immer mehr, wie Gott ist. Erfahre ich immer mehr darüber, was für mich gut wäre. Und entsprechend verändert Gott durch das Bibellesen auch mein Gebetsleben, weil ich plötzlich immer deutlicher merke, ach, darauf kommt's ja an. Ob ich zwei Ferraris in der Garage habe, ist ja gar nicht so entscheidend. Aber ob ich Jesus im Herzen habe und meine Kinder möglichst auch, das ist entscheidend. Und so krempelt Jesus unser Leben Stück für Stück um und damit auch unser Gebetsleben. Und deswegen gehört Bibellesen und Beten für mich ganz eng zusammen. Das ist das eine. Es stärkt unsere Beziehung. Und das zweite ist, dass wir ja in Gottes großen Möglichkeiten nicht ungenutzt einfach an der Seite liegen lassen wollen. Jesus hat ziemlich häufig gebetet, als er noch auf dieser Erde unterwegs war. Und er empfing im Gebet Gottes Hilfe und Gottes Kraft. Und ich habe mir überlegt, wenn das für Jesus wichtig war, für den Sohn Gottes, der ja alle möglichen Wunder getan hat, bis hin zu Totenauferweckungen, wenn das für Jesus wichtig war, dann kann es für mich doch nicht plötzlich unwichtig sein, der ich viel eingeschränkter bin, der ich im Vergleich zu Jesus gar keine Möglichkeiten habe. Um wie viel mehr bin ich doch auf Jesus, auf die Hilfe des Vaters angewiesen. Und deswegen ermutigt Jesus uns. Wir können das auch nachlesen in Matthäus 7. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Gott steht da und sagt, wenn du, mein Kind, mich um etwas bittest, dann werde ich dir in deiner Situation beistehen und helfen. Ich wünsche mir, dass du bittest. Und ich freue mich, wenn du bittest. Und ich habe eine gewisse Zeit, manchmal denke ich, ich sollte es auch wieder anfangen, habe ich mal ein Gebetstagebuch geführt, wo ich jeden Tag so meine Bitten reingeschrieben habe. Und von Zeit zu Zeit habe ich das mal wieder alles durchgelesen. Und dann konnte ich dahinter schreiben, hat Gott erhört am. Hat Gott erhört am. Hat Gott erhört am. Und wenn ich heute dieses Buch zur Hand nehme, kann ich Seite für Seite umblättern. Und da steht immer die Bitte und dahinter das Datum, wann es Gott erhört hat. Und die Bitte, wann es Gott erhört hat. Das ganze Buch durch. Das ist unglaublich spannend. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr heute, was ich alles gebeten habe, wenn ich das Buch nicht hätte. Und ich wüsste auch gar nicht mehr, was Gott alles erhört hat, wenn ich dieses Buch nicht hätte. Deswegen habe ich auch große Lust, es wieder mal weiterzuführen. Es ist bei mir tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es führt mir vor Augen diese Ressourcen, die Gott hat. Und darum kann ich euch nur ermutigen, wenn ihr anfangt zu beten, führt so ein kleines Gebetstagebuch und lasst immer dahinter eine Spalte frei fürs Datum, wo ihr drüber schreibt, er hört am, und dann könnt ihr immer das Datum eintragen. Das ist spannend, das zu machen. Bei manchen Sachen warte ich heute noch auf Gebetserhörung, sage ich auch. Es geht nicht immer so, Gebetsbitte oben rein im Automaten und unten ziehe ich die Erhörung raus. Manches dauert Tage, manches Wochen, manches Monat. Bei manchen Sachen habe ich Jahre gebetet. Auch das gehört dazu. Aber Gott hat gesagt, wer da bittet, der empfängt. Und ich verlasse mich darauf, dass Gott zu seinem Wort steht. Und das Dritte, warum wir beten, weil Jesus uns sogar noch dafür belohnen möchte. Jesus hat einmal gesagt, du aber geh in deine Kammer, also kleines Zimmerchen, wenn du betest, schließ die Tür zu, einfach damit Ruhe in der Hütte ist, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also er wird uns dafür belohnen. Die Frage ist, worin liegt dieser Lohn? Und ich glaube, also in meinem Leben zumindest liegt er darin, dass es viele Dinge gibt, die mich unglaublich innerlich aufwirbeln. Und wenn ich es im Gebet Gott abgebe, dann merke ich, wie da immer mehr Frieden ins Herz kommt. Und dann wirbeln die doch wieder hoch nach einer Weile, ihr kennt das vielleicht auch. Und dann gebe ich sie wieder Gott hin und sage, nein Gott, ich möchte es nicht zurücknehmen. Es bewegt mich zwar wieder, aber ich lege es dir wieder hin. Ich habe es dir hingelegt und soll bei dir liegen bleiben. Und dann zieht wieder der Friede ins Herz ein. Und diese Gewissheit, dass Gott sich wirklich darum kümmern wird. Ich muss es jetzt nicht mehr selber machen. Gott wird sich kümmern. Wir haben hier im Haus, wollen wir demnächst eine Musikschule bauen. Wir werden 1,4 Millionen Euro dafür brauchen. Die Bank hat nach Businessplan gesagt, 1 Million bekommt ihr von uns, wenn ihr 400.000 Euro Eigenkapital dran schafft. So, wir haben mit unserer Gemeinde selber noch weit über 1 Million Schulden. Das heißt, wir können die Gemeinde nicht bitten, legt mal die 400.000 zusammen oder helft zumindest mit. Die hat noch damit zu tun, das Haus zu bezahlen. Wir haben es mit dem Musikschulverein Jesus hingelegt. Und wir beten um 400.000 Euro. Wenn er das will, es ist seine Musikschule. Wir haben die von Anfang an, haben wir gesagt, Herr, diese Musikschule ist deine Musikschule. Und wir möchten dadurch dich Menschen bekannt und lieb machen. Und wir haben jetzt 270 Schüler, das Haus ist am Ende. Wir können nicht mehr Schüler aufnehmen hier im Haus. Ein bisschen was geht vielleicht noch, aber das hält vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann ist Schluss. Und dann müssten wir Leuten absagen. Wir haben gesagt, Herr, wenn du es willst, du hast Geld genug, du bist der Schöpfer des Universums. Meine Güte, wenn du kein Geld hast, wer denn dann? Du kannst dafür sorgen, dass das Geld den Weg zu uns findet. Und jetzt sind wir gespannt. Die Zeichnung liegt schon längst beim Bauamt. Da hoffen wir jetzt, dass es bald genehmigt wird. Und jetzt sind wir einfach gespannt, was Gott tun wird. Wann es tun wird, wie es tun wird. Wir beten, wir überlegen, wem wir davon erzählen könnten und den Rest überlassen wir Gott. Fertig. Und wenn er es will, dass es wird, wird es werden. Wenn er es nicht will, will ich es gar nicht haben. Dann würden wir uns was ans Bein binden, was wir sowieso nie handeln könnten. Also überlassen wir es ihm. Diese Gewissheit der Nähe Gottes, dass ich Dinge wirklich an ihn abgeben kann, dass ich nicht den Druck habe, ich muss das alles gangbar machen, wirkt sich in meinem Leben unglaublich friedevoll aus. Es kommt eine Ruhe ins Leben, die ich ohne Gott auf keinen Fall hätte. Damit sind wir natürlich bei der spannenden Frage, erhört Gott wirklich jedes Gebet? Wenn man diese Bibelstelle bittet, so wird euch gegeben, so hört, dann hat man ja den Eindruck, dass Gott tatsächlich ausnahmslos jedes Gebet erhört. Aber wer die Bibel ein bisschen genauer studiert und wer selber schon gebetet hat, der merkt, nee, so ganz so einfach geht es nicht. Woran liegt das? Ich glaube, dass es für Gott wirklich gute Gründe gibt, dass er manchmal auch Gebete zumindest auch erstmal vorübergehend aussetzt. Und ich habe gemerkt, Gott macht das schon mal auch dann, wenn irgendwie Sand im Getriebe ist in der Beziehung zwischen ihm und mir. Ich meine, vielleicht hast du noch gar keine Beziehung zu Gott. In Gottes Wort verspricht Gott nirgendwo, wenn wir nicht seine Kinder sind, dass er unsere Gebete erhört. Dieses Versprechen gibt er nirgendwo ab. Erstaunlicherweise tut er es trotzdem, an ganz vielen Stellen. Und deswegen ermutige ich viele Leute, die auch noch keine Christen sind, dass ich sage, beten Sie mal. Beten Sie mal und warten Sie einfach mal ab, was passiert. Und es gibt Gebete, da weiß ich, dass Gott die todsicher erhört. Nämlich, wenn Leute sagen, ja, aber wie kann ich denn zu Gott finden? Wie wird das denn? Dann sage ich immer, fangen Sie an, in der Bibel zu lesen, am besten im Lukas-Evangelium. Und sagen Sie Gott dabei, wenn es dich gibt, Gott, dann hilf, dass mir das was zu sagen hat. Schalte dich irgendwie mein Leben ein, du hast freie Hand. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott dieses Gebet erhört. Da wird sich euch erkennbar machen. Ist überhaupt keine Frage. Ist nur die Frage, wann, nicht ob. Er wird zur rechten Zeit sich bemerkbar machen. Das ist das eine. Und wenn wir dann aber anfangen, wirklich an Gott zu glauben, wenn ihn so in unser Leben aufnehmen, wie ich es eben beschrieben habe, dann kann es natürlich auch sein, dass in unserem Beziehungsgetriebe noch Sand ist. Johannes schreibt mal, liebe Brüder, er meint damit eben, wenn alle Kinder Gottes sind, dann sind die Jungs natürlich untereinander auch Brüder und die Mädels Schwester und alle miteinander Geschwister. Also hier, liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt, nämlich als Folge unserer Beziehung zu Gott. Und das ist sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Der Johannes spricht hier zwei Ebenen an, in die natürlich Sand ins Getriebe kommen kann. Das eine ist, dass ich vielleicht auch mal, obwohl ich mein Leben Jesus anvertraut habe, aber mit Gott an bestimmten Stellen noch im Clinch liege. Weil er sagt, du lebst in manchen Dingen in deinem Leben in einer Art und Weise, da kann ich kein Ja zu haben. Du sagst zwar, dass du mich lieb hast, aber auf der Arbeit spüren deine Arbeitskollegen nicht unbedingt, dass du liebevoll mit ihnen umgehst. Aber das geht nicht. Du kannst nicht sagen, dass du mich liebst und meine Geschöpfe behandelst wie den letzten Dreck. Funktioniert nicht. Und dann bete ich vielleicht um etwas und Gott sagt, nee, ich möchte erstmal, dass du mit deinen Kollegen anständig umgehst. Anders brauchen wir über nichts zu reden. Ich setze meine Erhörung an der Stelle aus. Warum? Weil Gott sagt, haha, ich bin aber der King, ich zeig dir, wo es lang geht. Nein. Weil Gott möchte, dass wir in friedevollen Beziehungen zueinander stehen. Und weil Gott möchte, dass wir in friedevollen Beziehungen zu ihm stehen. Und dass wir es lernen, ihm wirklich zu vertrauen, voll und ganz. Und dass wir den Frieden, den wir von ihm empfangen, auch in dieser Welt an die anderen Menschen weitergeben. Manchmal ist es dann eben auch so, dass Gott sagt, vielleicht hast du es in dieser Beziehung nicht komplett in der Hand. Beziehungsdinger müssen ja immer von zwei Seiten laufen. Ne? Man kann nicht mit seinem Nachbarn im Frieden leben, wenn der das nicht will. Ne? Ich gehe mal wieder hin und sage, ich vergebe dir. Und der kommt wieder zurück und sagt, ja, und trotzdem lasse ich meinen Hund in deinen Garten kacken. Ne? Und man kann das eine ganze Weile ertragen, aber es wird immer eine Spannung in der Luft bleiben. Ich kann ihm das immer wieder vergeben von meiner Seite. Ich kann ihn darum bitten. Aber wenn er den Frieden nicht will, sondern mich bewusst immer wieder provoziert, das habe ich nicht in der Hand. Ich kann nichts gegen seine Provokation tun. Ich kann nur ihm von meiner Seite her vergeben. Und das ist natürlich, je länger das geht, umso schwerer. Da braucht man gehörig viel Kraft. Erlebe ich jedenfalls so. Aber das ist, was Gott sagt, was du tun kannst, was in deinen Möglichkeiten liegt. Da will ich dir helfen, dass du das auch einbringen kannst in deine Beziehung. Und ich möchte, dass du nach meinem Willen lebst, weil das ist das Beste für dich selber. Und wir finden im Neuen Testament und auch im Alten Testament ganz viele hilfreiche Regeln. Wir haben uns das ja letztes Mal deutlich gemacht, dass in der Bibel ganz viele hilfreiche Regeln für unser Leben stehen und dass ein Leben ohne Regeln genauso wenig Spaß macht wie ein Fußballspiel ohne Regeln. Wenn jeder tun und lassen will, was er tun und lassen kann, was er will. Wir merken, dass wir solche Regeln fürs Leben brauchen. Und die Frage ist immer, welche tun uns gut? Und die von Gott, von dem liebevollen Vater kommen, die tun uns wirklich gut. Also, das sind diese drei Ebenen, Sand im Getriebe in den Beziehungen. Das andere ist aber auch, dass Gott uns manchmal Gebete nicht erhört, weil er weitersieht. Jakobus hat das mal schön auf den Begriff gebracht. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr sagt, ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Jesus weiß, dass er uns mit so mancher Gebetserhörung nicht wirklich einen Gefallen tun würde, weil er uns bzw. anderen dadurch Schaden zufügen würde. Und so geht Jesus mit uns um, wie ein guter Vater auch mit dem Kind, das vielleicht die Hand jetzt auf die heiße Herdplatte legen will, weil es ist noch nie so hoch gekommen. Heute will es mal auf diesen ganz hohen Punkt am Herd, aber leider glüht das Ding. Und dann will ich die Eltern sehen, die einfach zugucken. Und sagen, klar, mach doch, ist doch dein Wille, wunderbar, hau mal mit der ganzen Hand drauf. Die wird nachher doppelt so dick, da hast du mehr davon. Macht niemand. Sondern wir sagen, alles, nur das nicht. Und wenn wir gewaltsam eingreifen müssen und die Hand da wegziehen müssen, aber wir werden auf jeden Fall einschreiten und werden es mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, verhindern, weil wir unser Kind lieben. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, ich kann dir nicht alle Bitten erfüllen. Manchmal greifst du nach Dingen, an denen würdest du dir gewaltig die Finger verbrennen. Ruth Graham hat einmal es so formuliert. Gott hat mein Gebet nicht immer erhört. Hätte er das getan, dann hätte ich den Falschen geheiratet. Mehrfach. Sie hat sich also von Gott auch in Sachen Beziehung wirklich raten lassen. Und hat gesagt, das ist so ein wichtiges Ding. Wenn man da einmal den Falschen am Wickel hat, das kann so unendlich bitter werden. Da will ich Gott reinreden lassen. Er kennt den Typen und er kennt mich und er weiß, ob das gut geht. Und darum frage ich ihn. Oder Johannes schreibt, wir sind voller Zuversicht, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und ich vergleiche das immer mal mit einer Ampel, wie Gott Gebete erhört. Bei einer Ampel, wenn man so durch die Stadt fährt, kann man bisweilen mal so ein rotes Zeichen erkennen. Rot heißt Stopp, hier geht nichts mehr, stehen bleiben, erstmal die Lage neu sortieren lassen. Und so macht es Gott auch, dass er manche Gebete einfach deswegen nicht erhört, weil er sagt, das ist jetzt nicht dran. Wenn du da über die Kreuzung fährst, das wird nicht gut für dich enden. Wenn ich dir das gebe, das wird nicht gut für dich enden. Und darum verweigere ich dir diese Bitte. Manchmal ist es wie wenn die Ampel auf Gelb steht, dass Gott sagt, ja, es ist schon im Rahmen dessen, was ich dir geben kann, aber noch bist du nicht so weit. Beispielsweise erst hätte ich gerne, dass du da mit deinen Kindern dich nochmal versöhnst, dass die Beziehung in Ordnung kommt. Und dann kann ich dir das geben. Das schicke Ferienhaus. Nein, irgendwas anderes. Und das Dritte ist eben, dass Gott sagt, doch, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und es ist die richtige Bitte und ich weiß, dass das dir selber guttun wird, dass dich das im Glauben fördern wird. Und deswegen kann ich dein Gebet jetzt und hier und sofort erhören. Also alle drei Möglichkeiten sind Antwortmöglichkeiten Gottes. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind und sein Wort lesen, umso besser werden wir ihn und seinen Willen kennenlernen. Und je besser wir Jesus und seinen Willen kennen, umso mehr werden wir Bitten an ihn richten, die seinem Willen entsprechen, weil er uns durch sein Wort verändert. Und umso mehr werden wir erleben, wie Gott unsere Gebete auch erhört. Beten lernt man am Ende nur durch eins: immer wieder beten und immer wieder in Gottes Wort nachgucken und lesen. Mancher fragt, okay, und wenn ich dann anfange, wie soll ich das machen? Es gibt keine wirklich bestimmte Form, in der man beten muss. Wir haben eben gesagt, Gottes Geist bringt unsere Gebete angemessen vor Gott. Wir können mit Gott sprechen, wie Kinder mit ihrem Vater, und Gott freut sich darüber. Es gibt einige Gebetsinhalte, die kann man sich vielleicht an diesem aramäischen Wort für Vati, nämlich Abba, deutlich machen. Also ist nicht die Band gemeint, sondern dieses hebräische, aramäische Wort, Abba. A für anbeten, wo ich sage, Gott, meinen Blick von mir weglenke auf Gott und Gott erstmal dafür lobe und preise, dass er so ist, wie er ist. Ein liebender Vater, der Schöpfer aller Dinge. Wenn ihr die Psalmen lest, da findet ihr ganz viele Sachen zum Thema Anbetung. Dass er diese Schöpfung so herrlich gemacht hat. Dass er in seinem liebevollen Wesen so ist, wie er ist. Dass er daraus sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern. In ihm selber Mensch zu werden. Anbeten. Das zweite ist, dass ich meine Schuld bekenne. Vielleicht machst du es abends, vielleicht machst du es morgens, dass du nochmal über den vergangenen Tag oder den verflossenen Tag nachdenkst. Und sagst, Mensch, wenn ich ehrlich bin, das war nicht gut an der Stelle. Herr Jesus, es tut mir wirklich leid. Und ich möchte an der Stelle wachsen. Bitte vergib mir. Danke, dass du es schon vor Gott in Ordnung gebracht hast. Das dürfen wir uns immer wieder neu von Gottes Wort sagen lassen. Ihr erinnert euch an den zweiten Abend, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nicht er verribbelt es ein bisschen, dass ein Grauschleier wird, sondern er reinigt uns, es ist weg. Jesaja sagt, Gott versenkt unsere Schuld im Meer, wo es am tiefsten ist. Und ein kluger Christ hat mal dazu ergänzt und dann hängt da noch ein Schild da dran, Angeln verboten. Es ist dann wirklich weg. Ich darf meine Schuld bekennen und sie ist weg. Und Gott schenkt mir am nächsten Tag eine neue Chance, in der ich die Dinge umsetzen kann, die mir wichtig geworden sind. Bedanken für Gottes Hilfe, dass ich vielleicht Gott gebeten habe, Herr, mach doch auch, dass meine Tochter wieder gesund wird. Du siehst, sie hat so hoch Fieber im Moment, hilf doch. Herr, du siehst, ich habe wieder doch über die Stränge geschlagen, habe meinen Mann angeschrien und das zu Unrecht. Vergib mir und hilf, dass ich das wieder in Ordnung bringen kann. Ihr habt gemerkt, der hat tatsächlich auch gesagt, komm, ich habe es gar nicht so eng genommen, du hast das öfter. Ich vergib dir. Ist gut. Schwamm drüber. Ist wirklich weg. Hat dich in den Arm genommen. Und ich finde, dann kann man sich bei Gott auch dafür bedanken, dass er so in unseren Alltag eingreift. Und das zweite A für Anliegen, die mich betreffen, die andere betreffen, aber auch die Jesus betreffen. Dass ich vielleicht auch anfange, für meine Nachbarn zu beten. Herr Jesus, du siehst, dass die noch keine Beziehung zu dir haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie eine Beziehung zu dir bekommen und finden. Oder der eigene Ehepartner, die Kinder. Ich kann das einfach anfangen, wirklich täglich dafür zu beten. Oder jede Woche einmal. Und werde merken, wie Gott Stück für Stück diese Gebete dann auch erhört. Vielleicht fragt der eine oder andere, ja, wann ist denn eigentlich ein guter Zeitpunkt zu beten? Götz hat es vorhin nochmal gesagt bei dem einen Lied, Stille vor dir, mein Vater. Jesus hat selbst auch immer wieder die Stille gesucht, so lesen wir es im Neuen Testament. Und er ermutigt uns, dasselbe zu tun. Und wir finden im Alten Testament ein wunderbares Beispiel davon, wie ein Mann gebetet hat. Das war sogar ein Staatsmann. Von dem heißt es, der hieß Daniel. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen, seine Bitten vor ihn zu bringen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Also dieser Daniel, von dem kann man, glaube ich, eine Menge im Blick aufs Beten lernen. Das eine ist, er hatte einen festen Gebetsort und da ist er dreimal täglich, hat er da seine Gebetszeit gehabt, um mit Gott zu sprechen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich am Tag irgendwo an ein oder zwei Stellen eine Gebetszeit einrichtet. Ich mache das gerne morgens in Verbindung mit dem Bibellesen, dass ich dann den ganzen Tag vor Gott hinlege. Andere sagen, morgens bin ich noch nicht gut drauf, ich muss das besser abends machen. Muss man gucken, wie man das am besten hinbekommt. Bei mir ist es abends so, dass ich mich meistens auf nichts mehr konzentrieren kann. Dann geht mir alles durch. Dann abends um 10, 11, wenn ich dann endlich fertig bin, kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Und das ist mir dann einfach, da ist mir Gott zu wertvoll, als dass ich dann irgendwas da noch mache. Na, deswegen mache ich es gerne morgens, dass ich den Tag mit Gott beginne und ihm den Tag hinlege und auch über den letzten Tag nochmal nachdenke dann. Dass man also so feste Gebetsorte hat, wo man sich hinsetzt. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein. Vielleicht seid ihr mehr so die Typen, die gut beim Spazierengehen beten können. Ich mache das gern schon mal, wenn ich auf so einer Insel bin. Wir haben manchmal so eine Tagung auf einer Insel, dass ich einfach mal eine Stunde oder so am Meer entlang gehe und Gott mal so alles Mögliche erzähle, was die letzte Zeit so war. Oder ihr nehmt euch eine Ecke in der Wohnung, wo ihr sagt, hier ist mein Gebetssessel. Und hier werde ich morgens von 5:05 bis 6:08 sitzen und da werde ich mit Gott reden. Das sind meine heiligen 3 Minuten, bevor das Chaos über mich hereinbricht. Macht das. Ihr werdet merken, je fester euch das vornehmt, umso weniger wird es am Anfang gelingen. Weil der Teufel ein massives Interesse hat, uns an dieser Stelle zu schwächen. Weil er genau weiß, jetzt zapfen sie wieder am großen Gott an. Und wenn ihnen das gelingt, habe ich verschissen für den Rest des Tages. Und genau das wollen wir. Wir wollen bei Gott anzapfen und in seiner Kraft den Tag leben. Daniel hatte aber nicht nur einen festen Gebetsort, sondern er betete auch regelmäßig. Und ich glaube, dass unser Alltag auch herausfordernd ist, wie der von dem Staatsmann Daniel. Und deswegen sagte er, ich muss in regelmäßigen Abständen die Dinge mit Gott klären. Und deswegen finde ich es auch wichtig, regelmäßig zu beten. Wie gesagt, ich mache es morgens, mache das in der Regel in der Küche, dann meine Frau ist dabei, wir lesen zusammen die Bibel, wir haben den Vorzug, dass wir den Tag gemeinsam so starten können. Andere haben das eher abends, wenn alle zusammenkommen, ist genauso gut möglich. Aber überlegt euch da eine Regelmäßigkeit. Wenn ihr euch dafür keine Zeit nehmt, werdet ihr sie nie haben. Das ist meine Erfahrung. Und das muss man echt so ein Stückchen dickköpfig verfolgen, weil man sonst nicht hinbekommt. Es wird immer irgendwo das Telefon klingeln, irgendwann, dann kommt der Briefträger mal zur anderen Zeit und so. Irgendwas passiert immer in dieser Zeit. Und deswegen ja auch der Rat von Jesus, geh in dein Kämmerlein, also sucht euch einen Ort, wo ihr sagt, das Handy ist hier nicht zu hören oder ist nicht an. Die Klingel kann ich hier nicht hören, das Telefon auch nicht. Hier bin ich wirklich mit mir und meinem Gott allein. Ich weiß, dass wir in der Handygesellschaft leben. Ich glaube aber auch, dass die Dinger manchmal zu einer Geisel werden können. Und das Gute ist, man kann zumindest hinten den Akku rausnehmen, wenn man auch schon vielleicht den Ausschalter nicht mehr findet. Ne? Aber jedes Ding hat einen Akku, raus und weg und dann ist es still. Macht das. Nehmt euch diese Zeit. Diese Zeit mit Gott am Morgen bei mir, diese 15 Minuten Bibel lesen und beten, die ich mir da nehme, manchmal wird es ein bisschen länger, die haben tatsächlich die Wirkung eines kleinen Ruders an einem riesen Ozeantanker. Diese 15 Minuten geben den Kurs vor und lenken das ganze Tagesschiff. Und das Dritte, was er machte, er betete auch variantenreich mit Preisen, Bitten, Klagen und Danken. Preisen, das geht in die gleiche Richtung wie Anbetung. Bitten hatten wir schon, Danken hatten wir schon. Aber vergesst auch nicht, wenn es euch schwer ums Herz ist, Gott wirklich auch euer Leid zu klagen. Es gibt richtige Klagepsalmen in den Psalmen. Wenn ihr das Buch Hiob lest, der Hiob, dem ist es ja ganz übel ergangen zum Teil. Und er hat seitenweise Gott angeklagt. Aber er kam immer mit seiner Klage zu Gott und sagte, Gott, ich möchte deine Antwort darauf haben. Ich verstehe dich nicht mehr. Was ist los? Und Gott hat ihm Stück für Stück durch sein Klagen weitergebracht in seiner Jesusbeziehung, in seiner Gottesbeziehung. Und am Ende hat Hiob Glauben gehalten und Gott hat ihn dafür reich belohnt. Ich möchte schließen mit einem Sprichwort. Satan lacht über unsere Worte. Er spottet über unsere Mühe. Aber er zittert, wenn wir beten. Und darum lasst uns tatsächlich immer wieder ganz bewusst beten. Eine feste Zeit haben. Und tagsüber kann man es dann immer wieder zwischendurch, wie die Situation ist, kann man es immer wieder auch in Gedanken einfließen lassen. Ich mache das ganz viel beim Autofahren, dann ohne Augen zu und ohne Hände falten. Aber dass ich so, wenn ich durch die Stadt fahre, dann auch manchmal so denke, Mensch, da sind so viele Menschen, Herr, schenk, dass sie noch zu dir finden. Ich kenne die nicht, ich werde die auch wieder aus dem Auge verlieren. Aber du kennst sie, jeden Einzelnen. Schenk, dass sie zu dir finden. Oder dass ich dann auch mal, wenn es knapp ist, Herr, halt die Hand dazwischen. Ne? Und so kann man mit Gott im ganzen Alltag immer wieder auch reden und im Gespräch sein. Euch wünsche ich jetzt erstmal gute Gespräche auch in den Gruppen. Ja, lasst einfach die Fragen da raus. Ihr habt dort erfahrene Gruppenleiter, die euch gerne weiterhelfen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.